Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Zukunft hat viele Gesichter. Wie diese aussehen, wie viel wir alle heute in der Hand haben, um das Morgen mitzugestalten, das ist die zentrale Botschaft von den Zukunftsmachern. Unser Gast heute ist eine von ihnen. Aber bevor wir Annegret Sachse, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Münsterland Ost, näher kennenlernen, wollen wir erstmal verstehen, was sich hinter dem Format Zukunftsmacher verbirgt. Die Finanzinformatik hat gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut Workshop in Frankfurt am Main Menschen aufgespürt, die Impulse für morgen geben. Das FI-Forum 2021 war dafür der optimale Ort, um viele Vordenker zu treffen. Vitalia Safronova vom Zukunftsinstitut, du hast ja viele Gespräche mit diesen Zukunftsmachern geführt. Es ist eine vielfältige Mischung. Da redet Digitalpionierin Franzi Kühne über Mut, Investor Frank Thelen über das Mindset der Zukunft und Mojib Latif, Professor für Ozeanforschung, über Zukunftsoptimismus beim Klimaschutz. Wie seid ihr vorgegangen und warum liegt der Fokus auf den Menschen und ihren Ideen?
So wie ich das FI-Forum 2021 erlebt habe, ist es ja gewissermaßen eine Plattform, auf der ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen und so ihren Blick auf die Gegenwart vermitteln und gleichzeitig über gegenwärtige Entwicklungsmöglichkeiten sprechen. Und das Ziel von Zukunftsmacher war es, Menschen auch über die Veranstaltung hinaus zu animieren, Zukunft in den Blick zu fassen. Wenn wir sagen, eine Zukunft ist wünschenswert, dann schließt sich eigentlich direkt die Frage an, für wen? Also für wen ist diese Zukunft wünschenswert? Und das ist eigentlich so die große Herausforderung, an der wir arbeiten müssen. Und damit eine Zukunft für möglichst viele Menschen wünschenswert ist, dann brauchen wir diese diversen Perspektiven, die wir einfangen, diese diversen Zukunftsvisionen. Wir haben mit Zukunftsmacher angefangen, Visionen von Zukunft, Perspektiven auf Zukunft sichtbar zu machen. Aber mein Wunsch wäre eigentlich, dass dieser Begriff Zukunftsmacher sich eben nicht beschränkt auf die Menschen, die in dieser Publikation eine Bühne bekommen, sondern dass eigentlich alle Leute, die, nachdem sie einen Blick in Zukunftsmacher geworfen haben, die Publikation zuklappen und eigentlich Zukunft aufklappen und selbst zu ZukunftsmacherInnen werden und diese Zukunft anfangen zu gestalten, diese Zukunft zu machen.
Vitalia, du sprichst 6 Sprachen. Kannst du uns verraten, welche Sprache spricht die Zukunft oder die Zukünfte?
Ich weiß nicht, ob ich das verraten kann und ich glaube, es ist eigentlich wichtiger, darüber nachzudenken, welche Sprache Zukunft sprechen sollte. Und ich denke, und das knüpft an das Thema der Diversität an, ich denke, dass wir eine sehr empathische Herangehensweise brauchen, wenn es darum geht, wie welche Sprache Zukunft sprechen soll oder wie wir Zukunft sprechen wollen, vielleicht so, weil eben alle Menschen unterschiedliche Perspektiven mitbringen und wir brauchen, glaube ich, dieses Bewusstsein dafür, dass es eben auch unterschiedliche Zukunftsperspektiven gibt, die zusammenhängen mit Kultur, damit, wie wir sozialisiert wurden, mit vielleicht unserem FreundInnen, Bekanntenkreis, mit dem Geschlecht, mit der Tagesstimmung sogar. Das heißt, auch das spielt eine Rolle, wenn es darum geht, wie wir Zukunft imaginieren, was wir uns vorstellen, was vielleicht mal sein wird. Und grundsätzlich, wenn wir über die Sprache von Zukunft sprechen, dann brauchen wir, glaube ich, eine gewisse Experimentalität, Lust auf Neues. Wir brauchen ganz viel Neugier auf Vielfalt, weil es eben diese vielfältigen Perspektiven gibt. Wir brauchen ganz viel Kreativität, um diese Zukunftsperspektiven zusammenzubringen. Und wir brauchen, glaube ich, vor allem auch den Optimismus und das Vertrauen ineinander, dass wir diese Perspektiven zusammenbringen können und dass wir daraus wünschenswerte, diverse Zukünfte gestalten können, von denen mindestens ein Großteil, wenn nicht die gesamte Gesellschaft, profitieren kann. Und deswegen braucht Zukunft wahrscheinlich auch einen gewissen Teamgeist. Also wir gestalten Zukunft zusammen. Das heißt überhaupt nicht, dass man sich nicht kritisieren darf oder dass man nicht streiten darf. Aber es geht darum, produktiv zu streiten und sich produktiv aneinander zu reiben, um eine gewisse Wärme und Energie zu erzeugen, die uns dann Zukunft machen lässt.
Schön. Vitalia, vielen Dank.
Danke auch.
Sie ist die erste Frau als stellvertretendes Vorstandsmitglied in der Geschichte der Sparkasse Münsterland Ost. Herzlich willkommen, liebe Annegret Sachse. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, liebe Frau Wilkens. Ich freue mich auch sehr. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Ehre.
Schön. Ja, Sie stehen für Nachhaltigkeit, für Haltung, Diversität, auch für Zukunftsoptimismus. Was diese Begriffe konkret für Sie bedeuten, darüber wollen wir heute reden und vor allem, und das finde ich besonders spannend, über Ihren Weg dahin. Es gab ja einige Aha-Momente in Ihrem Leben, was diese Themen angeht. Aber vielleicht stellen Sie sich einfach erstmal kurz selber vor.
Gerne. Also Anne Sachse, ich bin 46 Jahre Industriekauffrau, promovierte Volkswirtin, in Essen geboren, verheiratet und Mutter von zwei 18-jährigen Zwillingsmädchen. In der Sparkasse Münsterland Ost bin ich seit 10 Jahren und da eben in meinem Vorstandsressort verantwortlich für die Bereiche Marktfolge aktiv-passiv, Vertriebsmanagement, Kommunikation, Vorstandsstab und eben ressortübergreifend für das Thema Nachhaltigkeit und Stakeholder. Und das ist wirklich ein großartiges Thema, weil es kein leichtes Thema ist, aber ich freue mich, dass ich mich eben in der Sparkassenfinanzgruppe mit dem Thema auseinandersetzen darf.
Ja, schön. Wir würden anfangen mit so einem bisschen spitzeren Thema und zwar den Frauen in Führungspositionen. Hat ja auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Der Zusammenhang zwischen einem steigenden Anteil von Frauen in Führungspositionen und den damit wachsenden betriebswirtschaftlichen Erfolg ist ja wissenschaftlich erwiesen. Divers besetzte Teams sind kreativer, produktiver und erfolgreicher. Frau Sachse, wie sahen gestern Ihre Gesprächspartnerinnen in Ihren Terminen aus?
Ja, generell ist es in der Sparkasse ja kein Problem, auf Frauen zu treffen oder dass man mit zu wenig Frauen in der Sparkasse reden kann. Es geht ja insbesondere, wie Sie es gerade auch gesagt haben, auf welchen Funktionsebenen, auf welchen Verantwortungsbereichen sind eben Frauen vertreten. Und da sind wir in der Sparkasse Münsterland Ost mit einem Anteil von Frauen in Führung bei 37% schon auf einem ganz guten Weg. Und so durchmischt sind dann auch unsere Gesprächsgruppen. Aber natürlich ist da auch noch ein Weg nach oben möglich.
Okay. Ja, Sie sagen es gerade, Weg nach oben. Laut Berichten der Albright-Stiftung ist der Frauenanteil in den Vorständen der 160 börsennotierten Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX in der Corona-Krise leicht gesunken. Für den DAX lag er vergangenen September bei 17,4%, ne, der Anteil an Frauen, und in den Vorständen der MDAX und SDAX Unternehmen sogar noch deutlich darunter. Und zum Vergleich, der Anteil der Frauen im Top-Management liegt in den USA bei 28,6%, in Großbritannien bei 24,5%. Also in puncto Diversität in den Chefetagen hat Deutschland echt extremen Nachholbedarf. Wie kann das sein?
Ja, Sie sprechen da, glaube ich, auch auf das Stichwort Thomas an. Da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Und vielleicht noch ganz kurz für Hörerinnen oder Hörer, denen das Stichwort jetzt nichts sagt. Die Albright-Stiftung weist ja regelmäßig auf die Untersuchung hin, dass in Vorständen von DAX, MDAX, SDAX und TechDAX es mehr Personen gibt, die Thomas oder Michael heißen, als es eben Frauen in diesen Positionen gibt. Und zweites Thomas-Phänomen, 5% aller Vorstandsvorsitzenden in Deutschland heißen Thomas. Also das ist ja genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Bei Diversität ist dann noch ein Weg nach oben möglich oder eine Verbesserung. Eben wenn man sieht, ist es wahrscheinlicher, einen Mann aus einem DAX-Vorstand zu treffen, als eine Frau, die diese Position innehat. Woran mag das jetzt liegen? Da fallen mir natürlich schon in erster Linie ganz klassische Attribute ein, auch wenn das jetzt etwas stereotypmäßig ist. Aber Frauen sind eher zurückhaltender, müssen vielleicht eher gefragt werden, wollen eher gefragt werden. Und Männer gehen das Ganze etwas proaktiver an. Und ich glaube, ein gutes Beispiel, oder wo ich besonders Unterschiede wahrnehme, sind das Thema Netzwerke. Ich glaube, Netzwerke sind für Männer einfach Teil des Business, gehen das sehr strategisch an, gratulieren zum Beispiel zu Geburtstagen vielleicht auch mehr aus strategisch-taktischer Sicht. Und bei Frauen nehme ich eher wahr, Netzwerke, das ist eher eine Wohlfühlzone, die man sich sucht und vielleicht mehr so fast ein privates Add-on, was ich nur mache, wenn wirklich alle anderen Arbeiten erledigt sind. Und Männer machen das einfach eben während der Arbeit, ist so ein bisschen, ist jetzt stereotypisch, aber ich glaube, eine gewisse anekdotische Evidenz gibt's da schon. Und das fördert natürlich gleichzeitig noch dieses gleich und gleich gesellt sich gern. Da ist ja keiner vorgefeit, ich auch nicht. Aber wenn es jetzt mehr Männer in Positionen gibt, die überhaupt fördern können und gleichzeitig auf Männer treffen, die sich schon strategisch vorbereitet haben, wissen, da wird eine Position frei, da gibt es Veränderungen im Unternehmen, dann fördert das eben nicht die Diversität und da können wir natürlich noch ansetzen.
Wie ist das bei Ihnen? Sie sprachen das gerade an, das Netzwerken.
Ich probiere schon beides. Also ich finde es auch schön, wenn man Netzwerke hat, in denen man sich einfach wohlfühlt und wo es auch ein bisschen mehr geht, nicht nur um Strategie und Taktik. Aber ich glaube, man muss schon viel auf Netzwerke setzen und da Zeit und Arbeit investieren. Und das ist dann auch zum Wohle der Sparkasse und zum Wohle des Unternehmens, wenn man sich hier gut positioniert und eben vernetzt ist. Deswegen ist das für mich schon ein Teil der Arbeit.
Und Sie sind in der Sparkasse ja für Nachhaltigkeit, aber auch eben für die Zukunft zuständig. Es ist ja ganz eng verzahnt und damit auch für Vielfalt. Wie kann es dann sein, dass es so wenig Frauen in Führungspositionen gibt, wenn zumindest in Sparkassen 2/3 der Belegschaft weiblich sind? Sie sprachen ja gerade bei Ihnen schon an, dass es da schon etwas besser aussieht, ne?
Ja, bei uns eben mit 37% Frauen in Führung, glaube ich, sind wir wirklich auf einem guten Weg. Aber noch kurz die Vorbemerkung. Ich bin nicht alleine in der Sparkasse Münsterland-Ost für das Thema Zukunft verantwortlich. Das wäre wirklich fatal. Also ich denke da insbesondere an unsere Beraterinnen und Berater, die sich tagtäglich mit unseren Kundinnen und Kunden eben insbesondere mit Produkten beschäftigen, bei denen es immer um Langfristigkeit geht. Da geht es um Zukunft an jedem Arbeitsplatz. Also das vorab. Aber woran kann das jetzt liegen, dass es eben, wenn es mehr Frauen in der Belegschaft gibt, weniger Frauen in Führungspositionen? Ich glaube, da sind wir wieder bei diesen Stereotypen, die ich gerade angesprochen habe, aber vielleicht auch bei einer ganz klassisch verankerten Rollenverteilung noch. Es ist eben insbesondere in Deutschland noch häufig so, dass der Mann in Vollzeit arbeitet und die Frau eher in Teilzeit oder gar nicht. Und dass es eben auch andere Rollenverteilungen geben kann, dass sie möglich sind, da können wir als Institution ja nur die Rahmenbedingungen legen, weil das ist natürlich auch erstmal eine höchst persönliche, individuelle Entscheidung. Aber als Institution müssen wir zeigen, wir schaffen Rahmen, dass andere Modelle möglich sind. Und da ist natürlich das Stichwort flexible Arbeitsmodelle, glaube ich, sind hier ganz, ganz entscheidend, um so die Rahmenbedingungen zu legen, damit die persönliche Entscheidung vielleicht auch anders werden kann und eben nicht in der ganz klassischen Rollenverteilung verhaftet bleibt.
Ja, vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkreter ausführen. Also welche Modelle funktionieren?
Ja, da möchte ich vielleicht dreigeteilt drauf antworten. Also natürlich die Rahmenbedingungen. Das sind Modelle wie eben flexible Arbeitszeitmodelle. Also das heißt, in der Sparkasse Münsterland-Ost haben wir Führen in Teilzeit, wir haben Führen als Tandemfunktion, wir haben Co-Führungsmodelle und das alles kombiniert mit variabler Arbeitszeit und variablem Arbeitsort. Das sind also die Rahmenbedingungen, die wichtig sind. Für mich ist aber auch entscheidend eben beim Thema Flexibilität, dass es hier wirklich darum geht, dass beide Seiten Flexibilität leben. Also natürlich das Unternehmen mit diesen flexiblen Modellen, aber auch die andere Seite, die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer muss aus meiner Sicht auch bei Teilzeitmodellen eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Und dieses starre, ich arbeite 30 Stunden, montags von 9 bis 12, Dienstag 16 bis 19 Uhr und so weiter, das muss in der Regel funktionieren. Es muss aber auch Ausnahmen geben vom Unternehmen, aber auch von der anderen Seite. Und ich habe immer das Beispiel, ich war ja lange Vorstandsreferentin von unserem Vorstandsvorsitzenden und da durfte ich ja bei den wichtigsten Terminen der Sparkasse dabei sein als Protokollantin. Und das ist ein super Job, Protokollantin. Kann ich nur empfehlen, wird ja auch häufig Frauen zugeschustert. Aber ein besseres Lernfeld gibt es ja gar nicht, um zu gucken, was fragt der Verwaltungsrat, wie antwortet der Vorstand. Kann man super viel lernen. Aber es ist natürlich klar, dass jetzt solche Termine sich nicht nach meinem Teilzeitmodell richten. Deswegen muss da natürlich auch eine gewisse Flexibilität von der anderen Seite gelebt werden. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das muss man im Vorfeld auch wissen, ob man das leisten kann, eben auch Flexibilität im Privaten an den Tag zu legen bei bestimmten Aufgaben.
Beziehungsweise vielleicht ändert sich auch das ja, ne, dass genau solche wichtigen Termine in Zukunft genau in diesen vereinbarten Zeiten stattfinden. Das wäre ja auch noch auf beiden Seiten, wie Sie schon gesagt haben, die Flexibilität, ne?
Das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen. Genau, also Verlässlichkeit ist da entscheidend beim Vereinbarkeitsmanagement, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als, Sie kennen das, glaube ich, auch, Sie haben ja auch Kinder, wenn man irgendwie 16:30 ist der Termin angesetzt, der fängt erst um 16:45 an, um 16 Uhr sind, dann sind wir immer noch beim Smalltalk und mein Top dauert 20 ja, genau. Minuten und irgendwie läuft die Zeit ab und die Kinder stehen am Straßenrand und werden nicht abgeholt. Das ist Stress und das gebe ich Ihnen absolut recht, das muss vereinbar sein, aber wenn man solche Termine, wie ich sie gerade angesprochen habe, fallen ja nicht vom Himmel, die sind ja planbar und ich glaube, es geht um Planbarkeit und Verlässlichkeit und da ist eben Zeitmanagement, Zeithygiene ein wichtiger Faktor, der hilft, Vereinbarkeit wirklich erfolgreich gestalten zu können.
Sie sagten es ja selbst, Sie haben auch 2 Kinder, Vorleben ist ja auch ein schönes Stichwort. Welches Modell leben Sie vor? Wie vermeiden Sie, da in Stress zu kommen?
Ja, Vorleben ist ja so eine Sache. Man gibt sich ja immer Mühe, aber ob das jetzt irgendwie heißt im Sinne Vorleben, guckt hier, ich habe hier den Plan, der erfolgreich ist, gefunden, das sei dahingestellt. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Modelle. Und ich finde, man muss auch immer dazu sagen, es ist sehr individuell, welches Modell man wählt. Das hängt ja von so vielen Faktoren ab. Auch was macht der Partner, welche Kinderbetreuungsmodelle gibt es im Hintergrund? Auch ganz wichtig, neben der Kinderbetreuung ist für mich die Haushaltsbetreuung. Hat man die oder hat man die nicht und investiert man da rein? Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, neben der Kinderbetreuung irgendwie zu gucken, eine Haushaltsbetreuung, ob man sich da Unterstützung leisten und nehmen kann. Und ja, persönlich habe ich unterschiedliche Erfahrungen mit Modellen. Ich habe ja bei meinem alten Arbeitgeber kannte ich das Modell Teilzeit angestellt sein und Vollzeit arbeiten oder promovieren. Und dann kam ich in die Sparkasse und da war gefühlt mein erster Schritt am ersten Tag im Intranet eintragen, an welchen Tagen ich da bin und wann ich nicht da bin. Und dass das so institutionalisiert und akzeptiert war, die Teilzeitarbeit, das kannte ich gar nicht. Und ich glaube, das müsste Normalität sein. In unserer Branche ist das auch Normalität bei Sparkassen. Das ist aber nicht in jeder Branche der Fall. Und das ist für mich auch schon ein wichtiger Punkt. Hatten wir eben schon Vereinbarkeit braucht Verlässlichkeit, braucht Rahmenbedingungen und das eben so im Intranet bekannt zu geben, wann die Teilzeitarbeitszeiten sind, das finde ich schon mal einen richtigen Schritt. Jetzt arbeite ich aber ja schon länger in Vollzeit und für mich ist die Entscheidung vor ein paar Jahren schwer gefallen, weil ich dachte, ich konnte schon Vollzeit arbeiten, aber dachte, ich brauche Teilzeit noch so ein bisschen als Pfand in der Hinterhand, um auch mal eben zu sagen, oh, heute geht's nicht. Und dann haben wir in der Sparkasse Münsterland-Ost aber zum Glück unsere Arbeitsmodelle umgestellt in Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Und dann war mir klar, diese Rahmenmodelle geben mir die Sicherheit und nicht eben Teilzeit per se, sondern das sind die Rahmenbedingungen, die eben die Vereinbarkeit garantieren können. Und das war eigentlich dann ein guter Schritt. Und deswegen bin ich seit mehreren Jahren gut in Vollzeit angekommen. Aber meine Kinder sind eben auch schon 18 Jahre alt. Das ist natürlich was anderes.
Ja, spannend. Sie sagten das jetzt gerade. Und bei Alles Digital, also hier im Podcast, war auch schon Franzi Kühne mein Gast. Sie ist inzwischen ja Deutschlands erste Teilzeitvorständin. Teilzeit und Vorstand, das klingt ja für die Ohren manch ewig gestriger wie ein Gegensatz. Jetzt mal die Frage an Sie. Warum haben Menschen in Teilzeit dieses Stigma oder öfter mal ein Stigma?
Ja, ein bisschen nehme ich das auch so wahr, da würde ich Ihnen zustimmen. Es ist manchmal so, dass man immer noch sagt, ja, aber Achtung, die arbeitet nur Teilzeit. Oder Achtung, das ist eine Teilzeitmutti. Das sind ganz fürchterliche Wörter, finde ich. Und sie transportieren hier auch so ein bisschen den Eindruck, dass wenn man Teilzeit arbeitet, dass man in dieser Zeit nicht voll Einsatz gibt, nicht voll arbeitet. Und das stimmt ja nicht. Und ich bin überzeugt, dass erstmal jeder immer vollen Einsatz gibt, aber auch ganz besonders Teilzeitkräfte, im Zweifel sogar fast noch mehr, weil wer eng getaktet ist und eben beispielsweise diese tägliche Kinderbetreuungsdeadline hat, wie wir sie eben angesprochen haben, der arbeitet effizient und ist auf effizientes Arbeiten angewiesen. Und deswegen sind solche Beispiele wie von Franzi Kühne, die finde ich einfach genial, weil sie eben helfen, dieses Stigma, Teilzeit heißt nicht gleich volle Verantwortung, nicht voller Einsatz, helfen zu widerlegen. Ein Vorstand steht immer in 100%iger Verantwortung, egal welche Stundenanzahl in seinem Vertrag steht. Und das zeigt ja wunderbar das Beispiel von Franzi Kühne. Sie setzt sich ja in ihrem Buch, was Männer nie gefragt werden, und ich frage trotzdem mal intensiv damit auseinander, auch mit diesen Rollenmodellen und auch Vorzeigemodell. Und unabhängig davon, wie sie jetzt persönlich zu der Vorzeigerolle steht, sie hat da eine und die finde ich wirklich großartig, eben jetzt hier als Teilzeitvorstand oder eben auch als jüngste Aufsichtsrätin in einem DAX-Konzern 2017. Das sind gute Beispiele, dass Diversität geht.
Ja, jetzt drehen wir es vielleicht nochmal um. Also ich finde die Frage spannend. In jedem zweiten großen deutschen Unternehmen sitzt eben keine Frau im Vorstand. Wenn man jetzt mal so fragt, was verpassen diese Firmen?
Wenn man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass Intelligenz gleich verteilt ist zwischen Männern und Frauen, verpassen sie schon ein enormes Potenzial einfach an intelligentem Input und ganz generell also die Chancen aus der Diversität. Und das geht ja weit mehr einfach nur als über die Frauenfrage hinaus. Es geht ja darum, dass generell zu ähnlich aufgestellte Teams das Einbeziehen von unterschiedlichen Perspektiven eben nicht nur hinsichtlich Geschlecht, sondern hinsichtlich Alter, Fachlichkeit, Persönlichkeit vermissen oder nicht erleben können. Und jetzt mit Blick auf Sparkassen- und Bankenbranche, Diversität ist ein wichtiger Baustein zur Risikoreduzierung. Und das ist essentiell in unserem Geschäft. Und das ist gefährlich, darauf langfristig zu verzichten.
Wenn wir jetzt, Sie haben es gerade selbst nochmal angesprochen, die Sparkassenvorstände, bei aller Kritik, der Frauenanteil in Vorständen der DAX-Familie ist ja so hoch wie nie. Und trotzdem gibt es da Luft nach oben, das ist klar. Aber bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind die Anteile ja nochmal geringer. Der Frauenanteil in Sparkassenvorständen liegt bei 6,1%. Genossenschaftsbanken kommen auf 4,5%. Und Sie haben das auch vorhin schon gesagt, ne? Dort gibt es sogar mehr Vorstände mit dem Namen Thomas, nämlich 93, als weibliche Vorstände insgesamt, 88. Sie sind dann da vielleicht schon die Ausnahme. Aber was muss passieren, dass sich das ändert?
Ich glaube, da passiert gerade schon viel. Und natürlich, da ist Luft nach oben, da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber auch die aktuellen neuen Besetzungen ganz oben auf DSGV und auch BVR-Ebene haben ja gezeigt, dass da etwas passiert. Und ich glaube, es passiert eben nicht nur da, sondern eigentlich auf allen Ebenen in der Sparkassenorganisation. Und wenn ich zum Beispiel unser Netzwerk angucke, Sparkassenfrauen in Führung, das ist so groß gewachsen im letzten Jahr und verbreitet sich deutschlandweit. Und das sind aus meiner Sicht wichtige Schritte. Und dann ist natürlich auch unsere Aufgabe in diesem Frauennetzwerk, erstens strategisch, taktisch zu arbeiten, das können wir jetzt langsam, dann aber auch weit über die Frauenfrage hinaus zu gucken, was ist Diversität, und da sind wir auch beim Stichwort Fachkräftemangel und so weiter, das ist natürlich auch eine Aufgabe, aber ja, Sie haben recht, es ist ein niedriger Ausgangspunkt bei 6%, das ist kein guter Wert, aber ich glaube, da wird sich schnell was verbessern, weil da sind die Anzeichen deutlich in den letzten Monaten, finde ich, in die richtige Richtung gestellt worden.
Super. Und immer mehr Frauen in Führung haben es dann eben auch in der Hand. Vielleicht können Sie mal erklären, wie Sie bei der Besetzung eines neuen Postens auf Diversität achten.
Ja, neuer Posten, das sind ja schon relativ institutionalisierte Prozesse. Da haben wir auch mit unserer Gleichstellungsbeauftragten und eben bestimmten Kriterien sind wir da so bei wirklich Ausschreiben von neuen Positionen und die zu besetzen. Dann nimmt man sich auch bewusst Zeit und hat das Thema schon auf dem Schirm. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Für mich ist es auch wichtig, eben so in den täglichen Situationen, wenn wir Arbeitsgruppen zusammenstellen, Projektteams zusammenstellen, da immer wieder zu gucken, huch, habe ich da jetzt auf die üblichen Verdächtigen zurückgegriffen? Ist das eigentlich divers genug? Teilnehmerlisten durchzugehen und wirklich sich immer wieder das Thema in den Fokus zu rücken. Und für mich auch ganz wichtig, eben so den breiten Blick zu haben, zum Beispiel Arbeitskolleginnen, die vielleicht 15 Jahre eben in Teilzeit gearbeitet hat und kein Interesse an Führung hatte, weil sie eben andere Aufgaben wahrgenommen hat. Und jetzt aber zu gucken, naja, also jetzt auch wenn sie jetzt vielleicht über 50 ist, warum jetzt nicht, wenn sie 3 Kinder großgezogen hat, sind das schon sehr gute Kriterien für eine Führungsposition. Und wenn sie Interesse hat, also da nicht auch mit Blick auf das Alter nicht den Fokus zu verlieren. Und gut sind die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht, wenn diese Person sich selber aktiv meldet, wenn sie weiß, dass das gewünscht ist, und wir sie gleichzeitig schon auf dem Schirm gehabt hätten. Das sind für mich ideale Rahmenbedingungen, wo wir, glaube ich, noch gut unseren Fokus immer wieder weiten können.
Das klingt motivierend auf jeden Fall, wenn ich jetzt Mitarbeiterin bei Ihnen wäre. Jetzt nochmal so den Blick auf die Nachhaltigkeit. Also Diversität in Unternehmen ist Teil ja der allermeisten ESG-Anlagekriterien, die eine nachhaltigere, eine bessere Welt im Blick haben. Wo ist Ihnen im Alltag das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig? Und Sie haben das so schön gesagt im Vorgespräch. Wie kommt dieses Thema Nachhaltigkeit aus dieser moralischen Ecke?
Ja, also persönlich weiß ich gar nicht, wie das Thema Nachhaltigkeit nicht im privaten und beruflichen Alltag wichtig sein sollte, weil langfristig kann ein Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn die Gesellschaft, in der eben das Unternehmen aktiv ist, gesund ist. Und der CEO von Unilever, der Ex-CEO, hat das immer so schön gesagt, what is the case on doing business on a dead planet? Und damit ist aus meiner Sicht alles fast gesagt und es zeigt auch, wie hoch betriebswirtschaftlich das Thema ist. Und es geht um die Frage der intergenerationalen Ressourcenallokation, also wie gehe ich mit Ressourcen um über Generationen hinweg? Und das ist ganz klassische VWL, BWL-Aufgaben, also darum geht es. Und das war, glaube ich, früher einfacher. Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft, aus der Fischereiwirtschaft, wo es immer darum ging, bei dem Geschäftsmodell Fischereiwirtschaft nur so viel abfischen wie auch nachwächst, sonst ist mein Geschäftsmodell morgen tot. Das haben wir jetzt in globalisierten, multilateralen Weltwirtschaftssystemen etwas verloren mit kurzfristiger Share- oder Value-Maximierung, aber darum geht es aus meiner Sicht und deswegen ist es hochbetriebswirtschaftlich und muss aus meiner Sicht sofort aus der Ecke raus, weil es da eigentlich nie drin stand, aber jetzt so ein bisschen reingerutscht ist. Und wenn es eben darum geht, dass unbegrenztes Wachstum bei begrenzten Ressourcen nicht möglich ist, dann ist das natürlich auch ein großes Thema im privaten Umfeld und wo wir immer wieder auch als Familie gucken, was ist wirklich notwendig an Müll? Wie können wir Müll vermeiden? Wie können wir weniger Auto fahren? Also die klassischen Themen, regionale, saisonale Lebensmittel nutzen. Also das ist für uns ein Thema, privat wie beruflich, weil für mich steht Nachhaltigkeit für Zukunftsfähigkeit und Enkeltauglichkeit. Und dann ist es eigentlich sehr traurig, dass das Wort Enkeltauglichkeit überhaupt entdeckt oder entstanden ist, weil eigentlich muss es ja eine Selbstverständlichkeit sein. Und darum geht es beim Thema Nachhaltigkeit. Deswegen keine Nische, sondern muss in den Fokus aus meiner Sicht einer jeden Sparkasse.
Und Sie haben das eben so schön gesagt, dass ja viele Menschen bei Ihnen auch daran arbeiten, an der Zukunft der Sparkasse. Vielleicht mal ganz konkret, Stichwort Energieberatung. Wie kann da die Zukunft der Sparkasse aussehen? Wie können Sie sich da aufstellen?
Ja, da können Sparkassen sich sehr gut aufstellen, weil sie mit ihrer regionalen Verankerung und mit eben ihrer nicht kurzfristigen Profitmaximierung gut aufgestellt sind, um nachweislich nachhaltiger zu werden. Und bei Energieberatung haben wir einen ganz, ganz großen Hebel. Sabine König von der LBS Hessen-Thüringen sagt es immer wieder. 30 Millionen Wohnungen in Deutschland, älter als 30 Jahre. Und Wohnungen, Gebäude mit einem CO2-Anteil von über 30%. Da ist ein enormes Potenzial, um da nachhaltig zu wirtschaften und Geschäftspotenziale zu nutzen. Sie rechnet das vor, 80.000 Euro Modernisierungsvolumen, 30.000 Euro davon finanziert. Bei 30 Millionen Wohnungen sind wir bei 1 Billion Euro mögliches Kreditpotenzial. Da wird für Sparkassen was abfallen und das ist unsere Aufgabe. Und Energieberatung und weiteres steht ja unter der großen Überschrift Transformationsbegleitung. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Sparkassen, weil das wird ihrer Rolle gerecht, das wird ihrem öffentlichen Auftrag gerecht und es liefert eben Geschäftspotenziale. Was will man mehr?
Und wen sehen Sie, wenn ich das mal so ganz allgemein fragen darf, wenn Sie an Zukunft denken?
Da sehe ich eigentlich die Sparkasse, wie sie heute ist, mit Ruhe und Fokus nach vorne gewandt weiter ausgerichtet. Aber ich bin nicht so gut in Szenarien zu denken oder so Zukunftsutopien. Ich richte mich immer sehr an der Gegenwart aus und Zukunftsoptimismus heißt für mich Gegenwartsliebe und daran zu arbeiten, dass eben zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeitsbedingungen, dass die belastbar und tragend sind. Das ist für mich der Fokus irgendwie, an dem ich heute arbeiten muss und dann wird die Zukunft schon gut werden. Also okay. Das sehe ich so irgendwie, wenn ich an Zukunft denke. Eher die Verantwortung in der Gegenwart.
Ja, ich habe auch ein sehr schönes Zitat von Ihnen gefunden. Wenn man über Zukunft nachdenkt, finde ich es wichtig, den Fokus auf positive Sachen zu legen. Mhm. Das ist ein Luxus, den wir uns leisten können und der auch motiviert. Ja, und da die Frage, Sie haben es gerade schon angedeutet an Sie, warum ist das gerade jetzt, ne, besonders in Zeiten gleich mehrerer Krisen, so wichtig?
Weil es aus meiner Sicht, persönlichen Sicht gesund ist und auch notwendig ist, dass wir immer wieder den Fokus eben auf das Jetzt und Heute richten und so ein bisschen unterscheiden. Denn also es hat ja jetzt im Zuge von Corona und des Kriegs gegen die Ukraine sehr eindrücklich gezeigt, dass die Welt sich ändern kann. Aber ich glaube, man kann üben zu unterscheiden, was sind jetzt auf übergeordneter Ebene Sorgen und Probleme und wie sieht gerade mein Mikrokosmos aus, das ein bisschen zu unterscheiden. Und wenn gerade der Mikrokosmos gut ist, obwohl die Rahmenbedingungen wirklich besorgniserregend sind, da vielleicht den Fokus drauf zu legen. Und da bin ich wieder bei Zukunftsoptimismus, ist für mich Gegenwartsliebe und Gegenwartsverantwortung. Und für mich persönlich drückt sich das immer sehr gut in dem Satz, der ja Martin Luther zugeordnet wird, wüsste ich, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und das persönlich probiere ich immer als Leitsatz in meinem Leben zu sehen. Also das ist für mich sehr maßgeblich.
Okay, ja, Sie sprechen ja auch davon, dass wir heute, also wir wirklich selber, die Weichen für unsere Zukunft stellen. Welche Weichen haben Sie zuletzt gestellt, von der Sie sich jetzt erhoffen, die Zukunft ein kleines bisschen besser zu machen?
Ja, Weichen stellen hört sich für mich fast zu einfach oder manchmal auch so ein bisschen noch aus alter Welt an. So einer weiß, wo es lang geht und der muss nur die Weiche stellen und dann läuft's wieder. Also unser Ziel in der Sparkasse Münsterland Ost ist es, einen guten, wertschätzenden Rahmen zu schaffen innerhalb dessen jede und jeder dann seinen Platz und auch seine persönliche Sinnstiftung findet und also so Wertschöpfung durch Wertschätzung generiert wird. Und ich finde das immer komisch, wenn Unternehmen so ihren Purpose definieren und sagen, ab morgen bitte alle, findet ihr das sinnstiftend? Also wir arbeiten lieber an den Rahmenbedingungen, wo dann eben die Controllerin ja was anderes wahrscheinlich für sich sinnstiftend findet als der Kommunikationsexperte und da den Rahmen zu setzen. Und wenn wir dann doch bei Thema Weichenstellung sind, als kleines Beispiel, wir haben in der letzten Vorstandssitzung beschlossen, dass wir ein Nachhaltigkeitsboard einführen, wo eben bestimmt im Sinne der Schwarmintelligenz noch weitere Bausteine für eben eine gute Zukunft und Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Welt geschaffen werden können, um es jetzt etwas hochtrabend zu sagen, aber eigentlich das als kleine Weiche, wo wir denken, das ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft.
Okay, und jeder konnte sich dort einbringen und das mitgestalten, verstehe. Spannend, ja, bei aller Begeisterung für die Digitalisierung, in dem Sinne für die Zukunft, was werden Sie auch zukünftig noch analog machen? Was lieben Sie einfach analog zu tun?
Erinnerungs- und Freizeitkultur. Also ich liebe es, Fotobücher haptisch anzugucken und ich gucke mir die auch wirklich 10-mal lieber an als auf dem Handy oder auf dem PC. Und ich lese auch sehr gerne in der Freizeit und ich habe es mal mit einem Reader versucht, aber das ist für mich immer gleich irgendwie Arbeit. Ich verbinde dann das Digitale mit der Arbeit oder setze das gleich und ich werde auch weiter im Urlaub mit 10 Büchern fahren und nicht mit einem Reader, auch wenn es unpraktisch ist. Aber das bleiben Bücher. Haptische Bücher.
Wunderbar, jetzt habe ich so ein Bild von einem Schrank bei Ihnen zu Hause, wo 18 Fotobücher nebeneinander schön stehen, die Sie gestaltet haben oder Ihr Partner und Sie. Ja, vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie haben 2 Töchter, das haben Sie selbst erwähnt. Auf welche Frage, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, sollten beide nie eine Antwort finden müssen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde den Wunsch lieber eintauschen wollen gegen irgendwas anderes, weil ich hoffe einfach, dass unsere Töchter stark genug sind, wirklich jede Frage zu stellen. Und wenn wir dann als Familie noch helfen können bei der Antwortsuche, dann ist es gut. Aber nee, da würde ich mir lieber was anderes wünschen. Aber ich glaube, Fragen muss man einfach stellen dürfen und können und auch die Antwort suchen können.
Und verraten Sie uns den Wunsch, den Sie jetzt eintauschen würden?
Nee, jetzt muss ich passen. Kann jetzt nur Weltfrieden sagen, aber also das klingt so pathetisch, aber ja.
Frau Sachse, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr spannend.
Okay, ja, danke schön.
Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden. Abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles Digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Danke fürs Zuhören und bis bald.